Halbzeit in der Fastenzeit. Und wie geht's Ihnen mit Ihrem Fastenvorsatz? Neurobiologe Bernd Hufnagel über die Programme in unserem Gehirn. Jetzt im großen Interview der Woche auf Ö3.
Frühstück bei mir heute an einem langen, gemütlichen Frühstückstisch zu Hause bei Bernd Hufnagel, Neurobiologe, langjähriger Hirnforscher an der Uni Wien, am AKH Wien. Einen schönen guten Morgen, Bernd.
Schönen guten Morgen.
Wir sind jetzt in der Halbzeit der Fastenzeit, rund 20 Tage noch bis Ostern. Hast du einen Fastenvorsatz gehabt?
Nein, und das ist der Vorteil jetzt am Radio. Die Menschen sehen mich nicht. Aber die, die mich kennen, die würden sich wundern, wenn ich faste. Aber das wäre vom Konstitutionstyp her, wie ich bin, und dann wirklich fatal. Also es gibt Menschen...
Du bist sehr schlank.
Ja, also das wäre nichts und ich spüre das auch.
Aber man kann ja auch Handyfasten oder Fernsehfasten.
Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich wollte schon zu sehr versessen aufs Essen, weil ich davor sitze. So bin ich. Ne? Aber du hast recht, das tue ich definitiv. Wenn ich auf Urlaub bin, bleibt das Handy in den allermeisten Fällen sogar zu Hause im Tresor. Also insofern faste ich schon.
Warum im Tresor?
Das ist ein reines Bild für mich. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass es eingesperrt ist.
Aber weil es schwieriger ist, weil es mehr Hürden beinhaltet.
Definitiv, klar. Das ist es. Es ist ja beim Essen dasselbe. Überall, wo wir diese Abstinenz wollen, wo wir etwas verändern wollen und etwas umstellen wollen, müssen wir Hürden einbauen, künstliche Hürden.
Und warum ist das so? Warum brauchen wir die Hürden?
Weißt du, was ich glaube? Dass es primär die Ungeduld ist. Die Ungeduld, Dinge auch schnell sofort haben zu wollen, erreichen zu wollen, Informationen, Essen, was auch immer. Wir haben ein Netzwerk in unserem Hirn, das kann ungeduldiger nicht sein. Das ist einerseits über den Neugiertrieb noch recht charmant formuliert, aber es gibt noch was anderes. Also es gibt so Gier und Sucht, wo wir dieses Netzwerk auch erkennen können. Deswegen sind Hürden einfach wichtig. Dieses Netzwerk ist dermaßen kurzsichtig. Jetzt würde ich was sagen, das ist dumm wie eine Dachschindel. Ja? Das weiß ja nicht, was wir sonst tun, aber das will immer nur alles sofort haben. Und wenn es das nicht sieht oder nicht kriegt, dann hat es ein Problem. Ein Beispiel. Ich biete dir jetzt ein kleines Stück Schokolade an. Das wollen wir nicht übertreiben. Keine ganze Tafel, aber ein kleines Stück Schokolade.
Ein kleiner Osterhase ist
oder ein kleiner Osterhase, genau, am Tisch. Das ist auch Schokolade. Den biete ich dir jetzt an. Und dann sage ich dir als Alternative, wenn du den jetzt nicht haben willst, verspreche ich dir morgen eine Monatsration Schokolade. Die allermeisten Menschen bei dieser Frage nehmen jetzt den Osterhasen. Und wenn ich das Gleiche mache mit dir, das Gleiche, mit demselben Abstand, 24 Stunden dazwischen, also ich stelle dir die Frage, willst du in genau einer Woche den Osterhasen oder in 8 Tagen, also eine Woche plus eins, also genau 24 Stunden dazwischen, die ganze Kinderheimration an Schokolade haben, da würde jeder natürlich die Großpackung nehmen. Das heißt, da ist was Unvernünftiges in uns.
Aber wie kann man das erklären mit neuronalen Verschaltungen oder mit der Struktur unseres Gehirns oder was tut sich da?
Eher mit unserer evolutiven Geschichte, mit unseren Vorfahren. Es hat diese Optionen ja in der Fülle nie gegeben. Und daher kommt das. Es war immer alles knapp. Es waren vergorene Früchte knapp. Es war Zucker knapp. Das hat es im Überfluss beim Piller nie gegeben. Es hat den Piller nicht gegeben. Nicht? Und jetzt gibt es den aber und wir haben dasselbe Hirn. Nicht? Und jeder, der dort reingeht und dann Hunger hat, weiß, wie, ich sage mal, maßlos wir dann werden können auch. Und diese Ungeduld, ja. Das ist was ungemein Spannendes und was ganz Aktuelles übrigens auch aus der Hirnforschung. Diese Ungeduld, die kriegen wir nur in den Griff, wenn wir von außen auf unser eigenes Leben schauen. Wenn wir uns einmal selber zuschauen und das bemerken können.
Aber wenn wir jetzt im Supermarkt stehen vor 30 verschiedenen Joghurtsorten und entscheiden sollen, dann würde es uns helfen, uns aus der Distanz zu betrachten in dieser Entscheidungssituation? Weil du hast dir gesagt, von außen sollen wir uns betrachten.
Ja, weißt du, was die Entscheidung eigentlich leicht macht? Es ist zeitliche Distanz. Jetzt mache ich irgendwas ganz Plakatives als Beispiel. Du gehst in ein Geschäft und siehst eine sehr, sehr teure Tasche, 1.000 Euro und mehr. Und du denkst dir irgendwie, ich gönne mir jetzt heute was. Und dann gehst du zur Kasse und dann hast zwei Beispiele von mir jetzt. Das Beispiel eins ist, es steht bei der Kasse niemand. Kommst gleich dran. Naja, vielleicht gibst du deinen Impuls wirklich bis zum Bezahlen nach. Und wehe, du musst dort jetzt 20 Minuten anstehen, weil die Schlange lang ist. Dann könnte es jetzt sein, dass ein anderer Teil deines Hirns, die Vernunft, beginnt drüber nachzudenken, ob das echt Sinn macht. Das heißt, es ist ganz oft auch Timing, also wieder diese Ungeduld, der wir nachgeben können. Und wenn wir nachgeben können, dann haben wir oft ein Problem mit diesen Impulshandlungen. Und das gilt fürs Essen ja im höchsten Maße.
Gut, darüber werden wir noch sprechen. Aber du sagst auf jeden Fall, es wäre angeraten, so wie wir auch hirntechnisch konzipiert sind, sich bei Entscheidungen Zeit zu lassen.
Unbedingt.
Also das würde die Entscheidung verändern.
Ja, einmal drüber schlafen, das ist ein Sprichwort, das wirklich stimmt.
Aber gilt das jetzt nur bei Zucker oder wobei gilt das? Weil es gibt ja die verschiedensten Süchte, nicht?
Genau. Schau, also wenn du zum Beispiel, jetzt sage ich ja wieder irgendwas Banales, du möchtest dir ein spezielles Auto kaufen. Und da gibt es mehrere Modelle. Es gibt ein bisschen teurere, es gibt ein bisschen weniger teure. Nicht? Das Problem wird auch jeder kennen. dann Lust hätte man sicher auf ein bisschen was Teureres. Das wird beim einen oder anderen wohl so sein. Und dann könnte es sein, dass ich plötzlich bemerke, dass ich ständig im Straßenverkehr, weil ich so eine Lust auf dieses tolle Modell habe, ständig dieses Modell auch erkenne. Und dann beginne ich an hinzustarren, oder? Dann fällt es mir viel, viel stärker auf. Das ist so ein Wahrnehmungsbias, den wir in unserem Hirn haben. Plötzlich fällt uns das auf. Und dann kann das so fatal enden, dass ich auch zu Hause am Tablet oder wo auch immer beginne, im Internet mir auch dieses Auto immer anzuschauen. Und dann entstehen solche Sehnsüchte, dass das wohl eine der Erklärungen sein wird, warum so viele Menschen auch in unserer Kultur privat verschuldet sind. Nicht hinschauen.
Mhm. Aber was passiert da im Hirn?
Diese Suchtareale sagen, ich will das haben. Mhm. Das ist die Erwartungshaltung. Es ist die Erwartungshaltung, wie es sich anfühlen könnte, wenn ich dieses Auto besitze. Freilich, auch das wissen die allermeisten Zuhörer, da bin ich mir sicher. Wenn man es dann gekauft und konsumiert hat, und vor allem je teurer, desto schlimmer wird der Effekt, dann merkt man plötzlich, naja, jetzt ist der Spaß irgendwie schon vorbei. Mhm. Genießen dann das, irgendwas zu besitzen, irgendwas zu verwenden, das ist ja schon nicht mehr ganz so. Also es ist die Erwartungshaltung in unserem Hirn, die uns dorthin zieht, wie magisch. Natürlich, in unserer Konsumkultur macht sich Werbung das zunutze.
Aber diese Suchtareale haben bei jedem Einzelnen verschiedenen Trigger. Ein Auto ist mir relativ egal, also mich kann man damit nicht locken. Mhm. Woran hängt es? Sagen, was bei mir diese Sucht auslöst?
Ja, das sind deine Motive. Klar ist das bei jedem anders. Klar, mhm. Nicht jeder eine Lust, jetzt sich ein Auto oder einen Fernseher, einen speziellen zu kaufen oder muss dem Nachbar beweisen, dass er auf den Malediven jetzt war. Ja? Überhaupt nicht. Sondern das ist dein Motiv. Und jeder hat so seine Motive, wie man seinen eigenen Selbstwert dann letztendlich definiert, nicht? Und dann wächst man ja auch emotional, nicht? Wenn man das hat und sich, das ist ja vieles auch ein Schmuck übrigens, nicht? Mein Beispiel mit der Tasche, könnte das sowas sein, nicht? Dass man sich dann halt besser fühlt. Man, ganz ehrlich, es ist ja nur eine Tasche, aber trotzdem, es ist, der Selbstwert steigt. Und das hängt eben von deinen Motiven ab, von deiner Kindheit, auch von deiner genetischen Prädisposition, von all diesen Dingen, vor allem von deinen Lebenserfahrungen, also von deinem Gedächtnis, hängt es ab, womit oder wo es dich hinzieht und wo eventuell Süchte entstehen können. Und übrigens, nicht jeder wird süchtig.
Woran hängt das?
Also wir vermuten, dass es hier eine starke genetische Komponente gibt. Beim Alkohol wissen wir es, klar. Aber wir glauben auch sonst, dass diese Anfälligkeit auch daher kommt. Aber ich glaube auch, dass es generell auch ein gesellschaftliches Thema gibt, dass nämlich diese Verführungen, denen wir ausgesetzt sind, über Werbung, über alle Kanäle, die wir mittlerweile nutzen können für Dinge, die wir eventuell brauchen könnten. Wir werden ja wirklich regelrecht verführt, dass das viele, viele Menschen einfach mittlerweile auch in den Bann gezogen hat. Und mhm. unsere Kultur letztendlich lebt ja auch davon, oder?
Ja, dass Menschen das konsumieren. Auf jeden Fall, ja. Eben. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es ja interessant, weil manche sind im Gegenteil, die gehen ja sogar in die andere Richtung und sagen, sie wollen nichts mehr besitzen und sie schenken alles her und das Kaufen belastet sie. Genau. Und da frage ich mich, wo alle haben sozusagen dieselbe Hirn. Aber wovon hängt das ab dann?
Ich kann dir ein Beispiel von mir nennen. Erstens einmal empfinde ich das ganz genauso. Ich bin auch einer von jenen, jetzt nicht auf hundertprozentig alles zu verzichten. Das würde ich nicht machen. Also ich bin schon ein Genussmensch. Aber Maß halten. Warum? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin ja berufsbedingt sehr, sehr viel in Hotels unterwegs, klarerweise, und frühstücke dort. Und es ist plus minus überall dasselbe. Es gibt dasselbe Buffet, überall das Gleiche. Und irgendwann bemerkt man, dass trotz der maximalen Verwöhnung, und das sind die besten Buffets, die man sich vorstellen kann, irgendwann kann man es doch nicht mehr sehen, oder? Und irgendwann ist die Sättigung erreicht. Und das ist Gott sei Dank auch ein Programm, das wir in unserem Hirn geerbt haben, dass wir auch gesättigt werden können. Aber es ist das Programm, das sich bei vielen spät oder gar nicht erst starten lässt, weil man unbemerkt eventuell andere Probleme in seinem Leben mit dem Thema Belohnung kompensieren beginnt, weil man sich halt was Gutes tun muss.
Also weil eben fühlen. Die bestandene Prüfung oder der harte Arbeitstag dann mit der schönen Tasche kompensiert wird.
Ganz genau.
Oder der Frust in der Arbeit und der Chef, der nicht freundlich ist, braucht dann wieder eine Belohnung mit dem Stück Schokolade.
Ganz genau, ganz genau. Das klingt ja noch harmlos und das ist es im Kern des Einzelfalls sehr wohl. Aber wenn es nicht mehr harmlos ist, wenn ich dann bei mir bemerke, dass Konsum in jeglicher Form das Einzige ist, was in meinem Leben übrig bleibt, um mir eine bessere Stimmung herbeiführen zu können, um mich irgendwie anders zu fühlen. Wenn das wirklich das Einzige ist, dann ist die Gefahr zur Sucht tatsächlich gegeben, weil die Dosis immer gesteigert werden muss, weil sich ja alles abzunützen beginnt. Da muss es halt mehr werden. Und das geht sich halt bei vielen nicht aus. Es geht sich finanziell nicht aus, es geht sich manchmal zeitlich nicht aus. Und irgendwann ist halt Frustration, Demotivation und bei manchen auch Depression die Folge.
Zur Fastenzeit. Bernd Hufnagel, Neurobiologe und langjähriger Hirnforscher am AKH Wien. Über Sucht, Verzicht und Veränderung. Jetzt auf Ö3.
Ich habe eine Statistik gelesen, dass über 60% ihre Fastenvorsätze bereits aufgegeben haben. Den Vorsatz zum Beispiel, 40 Tage keinen Alkohol zu trinken, keine Schokolade zu essen, nicht durchgehalten haben. Woran liegt das? Wie kannst du das als Neurobiologe erklären? Warum sind wir so schwach?
Es ist gar nicht so schwierig zu beantworten. Unser Hirn fühlt Veränderung primär mal als Bestrafung, wenn es kein klares und deutliches Motiv für diese Veränderung gibt. Also wenn ich jetzt nicht von meinem Hausarzt beispielsweise gesagt bekomme, wenn Sie so weiter essen, Herr Müller, dann haben Sie ein Problem, weil der Cholesterinspiegel zu hoch ist oder was auch immer, dann habe ich kein Motiv, oder? Dann mache ich es vielleicht nur, weil es der Nachbar macht oder weil ich es halt auch einmal machen will. Und da sind wir natürlich schwach in so einer Situation, weil der Mensch ohne Motiv diese Veränderung tatsächlich über das Nicht-Ausschütten unseres Belohnungshormons als Bestrafung empfindet.
Aber manche haben als Motiv, ich möchte abnehmen und können es trotzdem nicht durchhalten.
Natürlich, weil gerade rund ums Thema Abnehmen in unserer Kultur das Thema Zucker sofort genannt werden muss. Und das ist das Problem, dass Zucker wirklich süchtig macht. Und wir haben, wenn man das Gesundheitswesen und die Daten sich ansieht, tatsächlich ein Problem auch mit vielen Zuckerkranken. Also muss es da irgendetwas geben, was tatsächlich so den inneren Antrieb, dass man das wieder tut, also wieder was Zuckerhaltiges zu sich nimmt, irrsinnig stark macht, stärker als unsere Willenskraft. Und da gibt es ein ganz einfaches Beispiel, an dem man das gesehen hat, also ein Beispiel an Ratten. Man hat drei Rattengruppen gebildet und hat eine Rattengruppe sich ganz normal ernähren lassen. Also normal aus Sicht einer Ratte, das sind so getrocknete Pellets, das ist halt ein Trockenfutter aus pflanzlichen Nahrungsstoffen. So, die eine Gruppe hat das zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen bekommen über mehrere Wochen. Eine zweite Gruppe hat zum Frühstück und zum Abendessen diese Pellets bekommen, aber zum Mittag, jetzt sage ich eine Sachertorte als Beispiel für etwas Süßes. Und die dritte Gruppe ausschließlich Sachertorte. Und dann hat man Folgendes getan. Man hat das Futter angstkonditioniert. Man hat einen Draht rund um das Futter gelegt, rund um den Futternapf, und hat den Draht unter Strom gesetzt, sodass die Ratte, wenn sie wirklich zum Futter will, einen Stromstoß bekommt, also echte Schmerzen. Und man wollte wissen, wann geht sie so weit und fügt sich selbst Schmerzen zu. Die erste Gruppe, die sich normal ernährt, wie eine Ratte, die geht dort tatsächlich nur drüber, über diesen Draht, wenn sie kurz vorm Verhungern stehen. Die zweite Gruppe macht genau das Gleiche wie Gruppe 1, also einmal Sachertorte, hat offensichtlich keine großartigen Auswirkungen auf das Verhalten dieser Ratten, aber bei der Gruppe 3 hat
immer dieses, Sachertorte?
Immer Sachertorte, ständig Süßes, daran gewöhnt über Wochen und Monate. Die werden nicht nur dick, logisch, sondern die zucken nicht einmal zusammen, während sie über den Draht gehen. Jetzt möchte ich nicht banal uns mit Ratten vergleichen, aber in dem Hirnareal, das uns zum Futter steuert, sind wir ident.
Das heißt, dass Zucker eine Sucht auslöst?
Absolut.
Ja, welche Ausschüttung gibt es da?
Unser Belohnungshormon dreht durch, wenn Sie den Zucker nur sehen. Also wenn wir vor einer Schokolade sitzen, vor diesem Osterhasen und ich hätte jetzt wirklich, ich spüre die Lust, dann muss ich den primär gar nicht essen. Wenn man dann messen würde im Hirn, wie viel von der Substanz Dopamin, so heißt dieses Belohnungshormon, ausgeschüttet wird, dann ist der Peak maximal kurz bevor wir es essen. Es ist die Erwartungshaltung, die uns süchtig macht. Übrigens ähnliches auch beim drogensüchtigen Junkie. Wenn er seine Spritze sieht, dann schüttet er das Dopamin aus.
Also wenn manche sagen, dass sie an der Schokolade nicht vorbeigehen können oder immer um 17 Uhr ihre halbe Tafel brauchen, dann ist das eigentlich schon eine Sucht.
Nein, eine Sucht ist es deswegen noch nicht, weil es die Frage, ob ich sie kontrollieren kann. Dann, wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich also quasi Passagier in meiner eigenen Süßigkeiten-Schublade bin, ja, dann könnte man von Sucht sprechen. Aber einen indirekten Tipp könnte man rausgehört haben, dass man nämlich nicht hinschauen darf. Ich meine, das kann jetzt jeder ausprobieren. Wenn man mal an einem Süßigkeitenbuffet vorbeikommt und es gesehen hat, dann ist es vorbei. Für viele, die gern Süßes essen.
Also nicht sehen und nicht riechen.
So ist es. Das ist sicher, nicht hinschauen. Und auf keinen Fall hingehen und schnuppern, um Gottes Willen. Da sind archaische Hirnareale dann höchst aktiv. Also dann die Willenskraft noch aufzubringen, wenn wir den Duft von irgendetwas Besonderem riechen. Also das wäre die Champions League der Verdrängung und der Selbstkontrolle.
Tee ist gerne hier aufgestellt. Und ein sehr gesundes Frühstück mit Erdbeeren und Joghurt, Müsli. Gurken sind hier und Karotten. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, der Grund, warum wir immer wieder unsere Vorsätze nicht durchhalten, ist, dass es wie eine Bestrafung im Hirn empfunden wird, wenn ich zum Beispiel das Süße, die Torte nicht mehr esse oder wenn ich auf den Alkohol verzichte. Wie kann ich jetzt mein Gehirn umprogrammieren?
Also das Einfachste ist, und das passiert ja auch in der Begleitung von Menschen, die sich etwas abgewöhnen wollen, dass man einen Ersatz bietet. Unser Hirn erträgt es überhaupt nicht, wenn man eines wegnimmt und dann gibt es nichts Zweites. Das ist wie ein Kleinkindverhalten, so kann man sich das vorstellen. Ein Beispiel, ein Freund von uns, von der Familie, hat sich vor Jahren versucht, das Rauchen abzugewöhnen, wie viele andere Menschen auch, und hat stattdessen begonnen, an einem Zahnstocher permanent zu knabbern. Gut, jetzt kriegt er halt keinen Lungenkrebs mehr, das mag sein, aber jetzt hat er halt kaputte Zähne, jetzt braucht er Implantate.
Aber
er
bekommt das Nikotin auch nicht, oder? Auf das er süchtig war.
Er bekommt es nicht, aber dieses Kauen als Ersatzhandlung hat halt dafür gesorgt, dass er sich leichter getan hat.
Hat das eine Dopaminausschüttung bewirkt? Oder geht es nicht darum, dass es denselben Belohnungseffekt oder dieselbe Freude in dir auslöst?
Nein, es muss nur den Bestrafungseffekt minimieren. Das ist eine Ersatzhandlung, im Grunde ein Selbstbetrug. Aber ein gesunder.
Aber wenn wir jetzt nochmal von dieser Dopaminausschüttung sprechen und dieser Kompensation, wir sprechen wieder über die Fastenzeit und jemand hat sich vorgenommen, überhaupt keine Süßigkeiten zu essen. Was wäre zum Beispiel ein Ersatz für die Torte?
Körperliche Bewegung. Ich weiß, das kann kein Mensch hören. Aber es ist leider deswegen wahr, weil ein Zusammenhang vielleicht jetzt nicht allen Zuhörern bekannt ist. Wenn wir dort, wo wir uns anstrengen, das kann die Arbeit sein oder auch im privaten Alltag, wenn jemand alleinerziehende Mutter ist zu Hause, also sehr anstrengend den Alltag erlebt. Und wenn wir dort, wo wir uns also diese Energie investieren müssen, nicht die Belohnung zeitnah erleben, also nicht dort das Dopamin ausschütten, dann passiert genau das, dass wir uns dann was gönnen müssen. Und jetzt kommt das Problem. Wenn ich mir dann also jetzt was gönne und mir das abgewöhnen muss, muss ich also irgendwie wieder den Zusammenhang zwischen Anstrengung und gleichzeitig durch die Anstrengung ausgelöste Belohnung herstellen. Das heißt, ich brauche irgendeine Tätigkeit, wo ich mich anstrenge und gleichzeitig die Dopaminausschüttung erlebe. Deswegen ist Sport unter anderem auch so hilfreich. Weil Ursache und Wirkung meiner eigenen Energieinvestition zeitnah sichtbar ist. Wie ein Handwerker, der irgendwo herumfeilt und dann Sägespäne sieht, was auch immer. Wir sehen Ursache und Wirkung, aber in unserer digitalisierten Welt kaum noch. Und das ist sicher ein Grund, warum Süchte auch zunehmen. Mhm. Weil wir diesen Zusammenhang von Anstrengung auf der einen Seite und Belohnung gleichzeitig, zeitnah, auf der anderen Seite oft nicht mehr erleben.
Aber viele erleben ja Sport nicht als Belohnung, sondern als Qual und wo ist der Gewinn, würde genau. Beispiel Michael Nirvarani fragen, der gesagt hat, dass er nicht einmal die Fernbedingungen holen will, wenn er auf der Couch liegt.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Auch dazu vielleicht ein kleiner Ausflug in unsere Entwicklungsgeschichte. Ich glaube, dass wir deswegen überlebt haben, weil wir aus kleinen Herdenmitgliedern uns zusammengesetzt haben, die ganz unterschiedlich waren. Da waren die Herrn Nirvaranis dabei, da waren so Typen wie ich dabei, weil ich jetzt doch eher jemand bin, der dringend Bewegung braucht und das wirklich genießt. Und wir haben immer alle gebraucht. Und warum erzähle ich die Geschichte so? Weil es tatsächlich so ist, dass es immer Menschen geben wird, die werden nie einen Spaß dran haben. Nie. Die werden dabei kein Dopamin ausschütten, weil das waren halt die Gazellen stundenlang zu Tode gehetzt haben. Das war ich.
Und wenn wir jetzt über die sprechen, die Sport nicht als Belohnung empfinden, was könnten die tun?
Naja, deren Belohnung könnte doch der Effekt dieser Investition sein. Ja, 3 Kilo weniger, 5 Kilo weniger, andere Blutfettwerte beim nächsten Vorsorgetest. Und das wäre es dann, was letztendlich diese Energie, diese Dopaminausschüttung und diesen Lerneffekt, der damit verbunden ist, herbeiführen. Und wenn wir uns immer nur was gönnen und uns eigentlich kaum anstrengen oder dort, wo wir uns anstrengen, also auch psychisch anstrengen, die Belohnung überhaupt nicht erleben, diese Entkoppelung von Anstrengung und Lustgewinn, dann wird es schwierig und dann wird es gefährlich. Im Grunde geht es um ein Gefühl und das Gefühl kann man als Selbstwirksamkeit beschreiben. Das ist was sehr Einfaches. Das ist das Gefühl, dass ich selbst beeinflussen kann, wie es mir selbst geht. Das klingt sehr naiv, das ist mir bewusst, aber sehr viele Patienten haben gesagt, das gegenteilige Gefühl, die wissen nämlich genau, dass sie Passagier in ihrem Leben sind. Sie sind Opfer. Reden dann über die Täter, beginnen zu jammern, werden vielleicht auch zynisch und verhindern damit eines, dass sie selbst aktiv bleiben können. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man sich quasi extern belohnen muss, weil man selber nicht durch sein Handeln gelernt hat, dass man sich besser fühlt. Und dann ist das, was eventuell übrig bleibt, zur Stimmungsregulation etwas kaufen zu müssen.
Also du meinst jetzt durch das Handeln, dass du in deinem Arbeitstag etwas Sinnvolles machst?
Genau, ja. Genau. Am Arbeitsplatz sind die Dinge recht gut beforscht. Das ist ja auch mein tägliches Tun in den Unternehmen. Wir brauchen bestimmte Rahmenbedingungen. Und 3 sind es im Wesentlichen. Das betrifft privat wie beruflich. Ich muss die Dinge verstehen, die ich tue. Ich muss das Gefühl haben, ich kann mich in gewisser Weise beteiligen. Und ich muss das Gefühl haben, ich kann das bewältigen, worum es da geht. Mhm. Und daraus entsteht ein Gefühl, das man Kohärenzgefühl nennen kann. Und man kann es auch noch anders nennen. Und das versteht dann jeder. Es ist Sinn. Sinn, aber das gibt Sinn in unserem Leben, wenn wir das Gefühl haben, ich verstehe es, ich kann mich beteiligen und ich kann es bewältigen. Das sind diese kleinen Schleifen, die zu intrinsischer Motivation führt, was mein Kollege Hütter so schön immer beschreibt mit der Gießkanne. Das ist genau das.
Also das würde bedeuten, wenn ich in meinem Handeln einen Sinn entdecke, dann brauche ich eben keine Torte, keine Schokolade, kein Glas Wein. Auch wenn es vielleicht so bei mir konnotiert ist, dass das Entspannung bedeutet.
Ich würde es nicht so klar und deutlich den Zusammenhang formulieren, aber es wird wahrscheinlicher, dass ich mir leichter tue, mir sowas abzugewöhnen. Das würde ich schon unterschreiben.
Bernd Hufnagel, Neurobiologe und langjähriger Hirnforscher am AKH Wien, über Sucht, Verzicht und Veränderung. Jetzt auf Ö3.
Hier ist Käse auf einer sehr schönen Holzplatte mit Tomaten und Olivenöl. Vielen Dank für das tolle Frühstück. Das hat deine Frau aufgedeckt.
Ja, sie war so nett.
Wenn wir jetzt noch bei der Ernährung bleiben, jetzt eben zur Fastenzeit. Mich würde interessieren, was tun eigentlich Radikaldiäten für unser Hirn?
Also alles, was radikal ist, löst in unserem Hirn natürlich auch Radikales aus. Großalarm. Nicht? Dafür sind wir programmiert. Das hat es ja in unserer Vergangenheit, da reden wir von Hunderttausenden und Millionen von Jahren unserer Vorfahren, immer gegeben, diese Situationen, wo plötzlich radikal Dinge anders waren oder plötzlich Hungersnot. Plötzlich war nichts mehr da, das wir fressen hätten können. Darauf sind wir vorbereitet. Nur dann startet unser Hirn tatsächlich genau jenes Programm, das uns überleben lässt. Das ist einerseits einmal gut, weil ich überlebe die Diät. Das weiß auch jeder. Nur danach hat das Hirn was gelernt, dass nach der Diät auch vor der Diät sein könnte. Und darauf bereitet sich mein Hirn natürlich vor und denkt sich, gut, das parken wir als Reserve an den Hüften oder sonst wo, weil wer weiß, was da jetzt noch plötzlich alles auf mich zukommt. Das heißt, plötzliche Diäten, die man macht, die sorgen für diesen berühmten Jojo-Effekt. Das wird ja nur schlimmer, das weiß jeder.
Also das Fett wird eingelagert dann für eben den möglichen weiteren nächsten Kriegszustand.
Klar, unser Hirn und unser Körper ist ja nicht doof.
Also das heißt, man sollte es lassen.
Nicht radikal. Also das Bild glaube ich nicht, weil ich glaube auch noch eines, und das muss man, das passt ja gut auch zu der Zeit jetzt, Fastenzeit, dazu sagen, wir haben das ja auch immer zur inneren Reinigung genutzt. Das heißt, unser Darm, unser Verdauungstrakt braucht auch einmal eine Ruhe. Nicht?
Aber ich faste zum Beispiel jedes Jahr 10 Tage und nehme nur Brühe und Tee zu mir und habe dann ab dem 2., 3. Tag wirklich ein Hochgefühl. Also es ist ein wunderbarer Zustand. Man geht dann in die Natur und empfindet alles viel intensiver, die Sinne sind geschärft, man riecht deutlicher. Das ist ja ein sehr positiver Effekt.
Absolut und auch biologisch logisch, weil wenn du nichts zu essen hast, dann schärfst du alle Sinne, damit du die kleinste Pflaume irgendwo in deinem Garten findest. Das heißt, wir sind da ja wirklich geschärft. Und natürlich, es ist auch befreiend. Man merkt, wie belastend Verdauung ist, oder?
Ja, das stimmt, ja, sehr befreiend. Aber kann man nicht damit auch die Autobahnen im Gehirn verändern? Der Gerald Hüther, den ich ja schon öfter zu Gast hatte, ebenfalls Hirnforscher, hat mir gesagt, dass sich unser Verhalten wie eine Autobahn in unser Gehirn einprägt. Also wir haben unsere Gewohnheiten und das sind dann eben genau diese Autobahnen. Kann ich es dadurch verändern?
Ja, absolut. Aber erst nachdem die Autobahn gebaut ist. Was bedeutet das? Dass du nach deinem ersten Versuch 10 Tage zu hungern, das vielleicht nicht ganz so... noch nicht so in dein Programm, in deine Gewohnheit, in deine jährliche aufgenommen hast, wie nach dem 2., 3. Mal. Das wird natürlich leichter, weil dein Hirn natürlich lernt, wie war es denn beim ersten Mal.
Ist viel leichter. Ich mache das jetzt schon 10 Mal, ja.
Eben.
Das ist viel, viel leichter. Aber wenn wir jetzt nochmal bei den Ernährungsgewohnheiten bleiben, wie viele Wiederholungen braucht man, um eine Autobahn zu verändern?
Weißt du was, es sind nicht die Anzahl der Wiederholungen, die primär ausschlaggebend sind, sondern wie es beim 1., 2. und 3. Mal geendet hat. Das Ende von einem Erlebnis ist entscheidend für das, woran du dich in Zukunft erinnern wirst. Und es ist entscheidend, ob daraus eine Autobahn wird, die auch ans Ziel führt. Das ist entscheidend. Das heißt, das kann man natürlich jetzt auch beeinflussen. Und das kann man natürlich auch jetzt übersetzen für andere Themen, wenn es um Verzicht geht. Wie Dinge enden beim ersten Mal probieren, ist entscheidend.
Also wenn ich jetzt eine Mahlzeit habe und eben keinen Wein trinke, kein Bier trinke und es als wunderschön, lustvoll, in der richtigen Gesellschaft sehr gut empfinde und glücklich nach Hause gehe, dann ist die Chance höher, dass ich es durchhalte.
Ganz genau. Die positiven Emotionen müssen zum Schluss da sein. Da gibt es endlos viele Studien, die das sehr schön gezeigt haben, wie unser Gedächtnis primär mal funktioniert. Aber entscheidend für die langfristige Erinnerung ist vor allem ein Parameter eben das Ende einer Situation. Nicht wie ein Streitgespräch endet. Wenn es an der maximalen Eskalation endet, dann ist es sehr unangenehm langfristig. Auch in unserer Erinnerung, wie es wirklich war. Wenn der Abschlussabend bei einem Urlaub unangenehm endet, dann ist der Urlaub eventuell als Gesamtes in negativer Erinnerung, oder? Und genauso ist es auch beim Heilfasten oder was auch immer.
Wie willensstark sind wir? Wie groß ist die Kraft unseres Willens und wie groß ist die Kraft unserer Triebe?
Ja, das hängt vom Veränderungsmotiv ab. Und Veränderungsmotiv heißt eben, es muss irgendeinen Grund geben, warum ich es tue. Und weißt du, was das stärkste Motiv ist? Es ist bitterer laut zu sagen, aber es ist Angst. Das weiß jeder Krebspatient, oder? Dass nach der Diagnose die Umstellung kein Thema ist.
Also dann ja, ist es kein Problem mehr, sich das Rauchen abzugewöhnen.
Das ist die Antwort.
Aber trotzdem, natürlich würde man sich wünschen, dass man vor der Krebsdiagnose schon vernünftig ist.
Definitiv, das waren ja genau diese Tipps. Wenn ich dazu neige, mich privat zu verschulden, weil ich halt so viel konsumiere, dann, wenn ich das jetzt verstanden habe, dann haben wir gehört, nicht hinschauen. Dann haben wir gehört, es wäre gescheit, sich in einer Schlange anzustellen und sich vielleicht gar nicht einmal vorzudrängen, wie ich es vielleicht sonst einmal gemacht hätte. Genau, wenn man die Entscheidung rauszögert und die Chance besteht, dass meine Vernunft tatsächlich sich einschaltet und ich noch einmal drüber nachdenke, ob es wirklich sinnvoll ist, diese Tasche jetzt auch noch zu kaufen. Und es hilft übrigens auch, und da kann man sich auch ein Problem unseres Gehirns zunutze machen, dass es nämlich grundsätzlich faul ist. Dass man, wenn man Schokolade zu Hause hat, dass man sich nur einen kleinen Teil herunternimmt, auf einen schönen Teller legt und dem zum Genuss vielleicht zum Fernseher mitnimmt oder wohin auch immer, aber dass man den mitnimmt, dass man auf keinen Fall die ganze Packung mitnimmt. Man muss quasi diese Hemmschwelle erhöhen. Dann besteht zumindest auch die geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht gleich die ganze Packung aufesse, weil dann muss ich halt noch einmal aufstehen. Und vielleicht habe ich es mir ja eh schon sehr gemütlich gemacht und dann will ich es nicht mehr.
Bernd Hofnagel, gelernter Hirnforscher, Neurobiologe, Führungskräftetrainer. Heute ganz persönlich.
Wie ist es denn zu dieser Liebe zur Gehirnforschung gekommen?
Das war, wie vieles im Leben, ein reiner Zufall. Ich habe mit, weiß ich nicht wie alt ich war, 16, 17, ein Heft, eine Zeitschrift in die Hand bekommen, Gehirn und Geist. Damals habe ich das nicht gekannt, war eine der ersten aus der Reihe Spektrum der Wissenschaft. Die sind damals ganz, ganz neu rausgekommen. Und da war ein ganzer Beitrag nur über das, wie unser Hirn so funktioniert und über vor allem Fehlfunktionen. Und diese Fehlfunktionen, ich habe es nicht fassen können. Was in unserem Hirn passiert bei irgendwelchen Läsionen, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert nach einem Schlaganfall oder wenn jemand da irgendwie angeschossen wird, da passieren wahnwitzige Dinge. Und da war, weiß ich noch ganz genau, ein Beispiel von einem Patienten, der hat plötzlich keine Form mehr sehen können. Der hat alles gesehen, ganz normal, aber keine Form. Und den hat man dann gebeten, er soll mal aufzeichnen, was er sieht. Also wenn man diese Zeichnung sieht, das kann ich jetzt im Radio nicht demonstrieren. Und da habe ich gewusst, also ich würde gern wissen, was
wir wissen. Aber wie könnte das dann aussehen, wenn er einen Menschen sieht?
Das sind quasi nur Farben. Sind Farben und irgendein Gekrackel. So kann man sich das vorstellen. Kritzi, kratzi, das ist irgendwas. Ja? Gezeichnet. Das ist unfassbar, was das unser Hirn für eigenartige Wahrnehmungen uns erlaubt. Und je mehr man da eindringt, desto fantastischer wird diese Welt. Und für mich war völlig klar, dass ich da selber irgendwie mehr verstehen will. Und aus dem ist eine Leidenschaft geworden, ein Beruf geworden.
Du hast Biologie studiert?
Ja, ganz genau. Habe dann auf der Medizin das Biologiestudium abgeschlossen, habe dann mit Medizinstudium begonnen, habe mir dort die Rosinen rausgepickt, habe auf der Neurologie am Wiener Allgemeinen Krankenhaus in medizinischer Neurobiologie promoviert, habe also alles quasi spezialisiert auf dieses Thema Gehirn, Stoffwechsel, wie das alles so funktioniert in uns. Und bin nicht Wissenschaftler geworden, weil, und das war in meiner Berufskarriere so interessant, ein weiteres Erlebnis wirklich ausschlaggebend war. Ich habe natürlich auch unterrichten dürfen an der Uni. Ja? Und das habe ich sehr gerne gemacht und habe nicht gewusst, was das für eine Leidenschaft nämlich ist. Das Wissen weiterzugeben, Studenten und heute halt Erwachsenen, Managern oder wem auch immer dann das zu erzählen, was unser Gehirn so treibt und was wir vielleicht daraus lernen können, um hirngerechter zu leben und zu arbeiten.
Aber trotzdem hast du 10 Jahre lang geforscht.
Ja, ja.
Zu welchem Thema?
Es waren eigentlich 2 Schwerpunkte. Das eine war die Netzhaut, das Auge. Das ist für einen Hirnforscher Teil unseres Gehirns. Das ist eine Ausstülpung unseres Gehirns, die Netzhaut. Und das hat mich deswegen so fasziniert. Da war ich 4 Jahre lang, habe Tierversuche gemacht. Das war nicht am Menschen. Weil die Netzhaut eines der bestuntersuchtesten neuronalen Netzwerke damals schon war. Das war so 1994, 1995. Und das war irrsinnig spannend, weil man dort gelernt hat, von der Pike auf, wie Zellen miteinander kommunizieren. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann Elektroden da reinsteckt in so Tierzellen und dann ableitet, was die tun, wenn man da irgendein Bild zeigt oder irgendein Licht unterschiedlicher Wellenlänge, ein bisschen was Grünes, dann ein bisschen was Rotes und dann sieht, was die da so tun, das ist ungemein spannend. Mhm. Und daraus, finde ich, haben wir indirekt viel ableiten können. Und natürlich aus einem weiteren Punkt in meinem Leben, nämlich aus der Breite meiner Ausbildung. Weil ich wollte nie Spezialist sein, nur für eine Zelle. Das ist auch spannend und die Kollegen braucht es, dass wir auch das verstehen können und daraus ableiten können. Aber mich hat immer das Allgemeine interessiert. Mir hat es zur Philosophie genauso gezogen wie zur Physik und Chemie, das zu verstehen, was da passiert, eben auch zur theoretischen und Evolutionsbiologie, den Menschen als Gesamtes zu verstehen, war mir wichtiger als nur die Zelle. Und aus dem so Bausteine zusammenzusetzen und das jetzt zu übersetzen, und deswegen schreibe ich ja jetzt Bücher für Laien, das war mir ein wichtiges Anliegen. Und das bewegt mich heute, weil ich merke, dass Menschen das wirklich auch sehr schätzen in der technikgläubigen Welt, das muss man leider dazu sagen, ja, wenn halt auch ein wenig technische Erklärungen kommen, die einem im Alltag wirklich nutzen können. Das geht jetzt los beim Multitasking, was passiert durch permanente Ablenkung, bis zu den Motivationsthemen oder eben Verzicht- und Willensstärke-Themen, die wir jetzt diskutiert haben. Das sind genau die Dinge, die kann man daraus ableiten, wenn man das Grundsätzliche dort einmal versteht.
Du hast ihm geforscht und bist dann vor 17 Jahren ganz in das Führungskräftetraining und Managementtraining gegangen. Wie haben sich denn die Problemstellungen geändert? Was wollte man vor einem Hirnforscher und Neurobiologen als Manager früher wissen und wie ist das heute 17 Jahre später?
Boah, es hat sich dramatisch verändert. Dieser Begriff der Informationsflut ist etwas, mit dem haben wir auch überhaupt nicht gerechnet. Und das heißt, wir überkommunizieren. Das ist alles unglaublich dicht geworden.
Also unser Gehirn ist einfach überbelastet, kann man das so sagen?
Ja, ja, aber nicht aufgrund der Menge der Daten. Das würde jetzt der Begriff fehlleiten, Informationsflut. Das ist ja nicht mehr geworden, weil unser Hirn schneidet sich ja ohnehin nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Und das sind in etwa so 750 Megabyte pro Sekunde, die wir so in unseren Sensoren zu verarbeiten beginnen. Egal, ob wir im tropischen Regenwald sitzen oder im Büro. Das ist es nicht. Das Problem ist, dass im tropischen Regenwald, wenn wir dort sitzen, wo wir ursprünglich eigentlich herkommen, wo wir uns Millionen Jahre auch angepasst haben, dass wir dort einen biologischen Filter haben, der funktioniert. Der Filter filtert nämlich Bedrohliches von Nichtbedrohlichem. Nach 4-5 Tagen in einem tropischen Regenwald habe ich mich daran gewöhnt. Nehme nur mehr die Dinge wahr, die wirklich neu sind. Ein plötzliches Knacksen rechts hinter mir. Da schauen wir wieder hin, das erregt meine Aufmerksamkeit. In unseren Büros raschelt es und knackst es permanent, ohne dass wir wissen wann. Das heißt, wir leben in einem Biotop, wo viel zu viele Dinge unsere Aufmerksamkeit erregen. Viel zu viele.
Und das also geht wenn heute dauernd, nicht. Man könnte jetzt E-Mails und WhatsApp und Anrufe vergleichen mit, ich weiß nicht, Vögelschwärme,
genau
die
das
vor
ist, genau.
200 Millionen Jahren vorbeigezogen sind.
Genau so ist es. Der große Unterschied ist, dass das Rauschen des Blätterwalds, der Wind beispielsweise, oder das Kreischen der Vögel ja immer da ist. Und das blenden wir dann aus, weil statistisch in meinem Hirn vorhersagbar ist. Das ist genau das, was unser Hirn tut. Es versucht, die Zukunft vorherzusagen. Und das ist vorhersagbar. Wir beruhigen uns. Wenn etwas nicht vorhersagbar ist, beispielsweise, wann das nächste Mal das Telefon läutet, wann das nächste E-Mail aufpoppt, wann der nächste Kollege bei der Tür reinstürmt, das wissen wir statistisch nicht, dann erregt all das immer mit maximaler Intensität meine Aufmerksamkeit. Weil bitte, wie kann das anderes sein? Dass eine Studie zeigt, dass Menschen innerhalb von 2 Sekunden auf E-Mails reagieren, wenn sie sehen, dass es am Bildschirm erscheint. Und das entspricht dem Rascheln im Gebüsch vor 200.000 Jahren. Wir schauen hin. Und genau das zeigen die Daten. Menschen arbeiten nach jeder Unterbrechung im Durchschnitt an 2 anderen Dingen weiter, die weder was mit der ursprünglichen Tätigkeit noch mit dem Inhalt des Ablenkers zu tun haben.
Also die Lösung wäre, diese Pop-up-Funktion zu deaktivieren.
Ganz genau das ist es. Wir müssen das Rascheln minimieren, wo immer es möglich ist. Das ist ein Faktor.
Wie könnte man sonst dieses Empfinden minimieren, dass man eben überfordert ist, wenn wir jetzt die digitale Welt nehmen und diese tausenden Reize, die auf uns einprasseln?
Ja, das ist dasselbe wie bei einer Diät oder bei Fasten oder bei was auch immer. Es geht um die Willenskraft, dem inneren Antrieb nicht permanent nachzugeben, dass ich als erste und letzte Tätigkeit des Tages bereits meine E-Mails checke, weil das zeigen neueste Daten aus Deutschland, dass 76% der Menschen, die Smartphones besitzen, das genauso machen, als erste und letzte Tätigkeit. Das heißt, da geht es natürlich darum, dass ich mich diszipliniere. Ich meine, Lust hätte ich auch, der Neugetrieb ist spürbar, logisch. Deswegen sperre ich ja mein Smartphone vor dem Urlaub in den Tresor. Weg damit, ich darf es nicht sehen. Da passen ja diese Bastelteile gut zusammen. Das ist ja dieselbe Story, weil es ja dasselbe Hirnareal ist, das wir hier bedienen. Es ist auch Sucht übrigens. Wenn man einen Manager in einen Hirnscanner steckt und in das Bild seines Smartphones zeigt, leuchtet das Sucht ist gleich Belohnungsareal auf. Das ist dasselbe Areal, das aufleuchtet, wenn ich einen Drogensüchtigen reinstecke und ihm seine Spritze zeige.
Und du meinst, gegen diese Sucht zu arbeiten, was jetzt zum Beispiel das Smartphone betrifft, kann nur im Alltag bedeuten, sich selber zu disziplinieren.
Aber es bedeutet Spielregeln. Mit mir selber, das bedeutet geblockte E-Mail-Zeiten, geblockte Kommunikationszeiten, wann immer es mein Job erlaubt. Und deswegen muss man es aussprechen. Welche Spielregeln mache ich mit mir aus und welche erlaubt das Unternehmen? Ohne Spielregel wilder Westen.
Neurobiologe Bernd Hufnagel über hirngerechtes Arbeiten und Lernen, jetzt auf Ö3.
Ein Stück von Käse hier, zu Hause bei Neurobiologen Bernd Hufnagel. 47 Jahre, seit 17 Jahren verwendest du dein Wissen auch, um Unternehmen zu beraten. Wie verändert sich unser Gehirn durch diese vielen Kanäle, auf denen uns Kommunikation erreicht? Wenn wir allein die schriftliche Kommunikation nehmen, in Redaktionen hat man Facebook offen, weil das ja auch ein Informationskanal ist. Man geht online, man hat E-Mails, man hat WhatsApp, ja, und stöhnt. Also wie beeinflusst das unser Gehirn? Ist das noch bewältigbar?
Absolut. Es ist bewältigbar, nur nicht, ich sage es einmal so salopp, im Chaos-Modus. Wenn ich versuche, alles gleichzeitig jetzt zu bewältigen, dann wird es schwierig. Aber, und wenn du mich fragst, was sich verändert, und das finde ich schon dramatisch, ist das Auffälligste, Menschen nicht mehr zuhören zu können. Ich meine, für deinen Job wäre es ja ganz fatal, oder? Für eine Führungskraft schrecklich, für einen Lehrer ein Wahnsinn und für Eltern ein Drama. Und genau das passiert aber. Durch dieses alles gleichzeitig werden wir sehr oberflächlich. Das zeigen die Daten. Das macht unser Hirn. Wenn du dir deine eigene Aufmerksamkeit vorstellst wie eine Taschenlampe, mit der du irgendwo hinleuchtest, jetzt zum Beispiel direkt zu mir, weil du mir zuhörst, dann bedeutet das doch, und das kann sich auch jeder Zuhörer jetzt vorstellen, dass wir den ganzen Tag herumleuchten, oder? Irgendwas erregt unsere Aufmerksamkeit. Und je mehr wir herumleuchten und je weniger Kontrolle wir über diese Taschenlampe haben, desto schwieriger wird es für uns im Leben, Menschen noch zuzuhören. Und desto mehr Stress werden wir auch erleben. Desto schneller werden wir die Welt wahrnehmen. Und desto unbewältigbar werden manche Dinge erscheinen. Wenn wir dann eines nach dem anderen machen, ganz ehrlich, dann ist es zwar ein Selbstbetrug, weil die Menge an Aufgaben bleiben dieselben, aber es erscheint anders.
Also du sagst, wenn man auf so vielen Kanälen erreichbar ist, dann muss man sich selber disziplinieren und sich vielleicht eine Facebook-Messenger-Zeit geben, eine WhatsApp-Zeit, eine E-Mail-Zeit und eine Telefonzeit.
Ganz genau. Ohne Spielregeln sorgt mein Suchtareal über den Neugiertrieb massiv angesteuert dafür, dass wir permanent die Finger dran haben. Wir werden total Gedanken verloren. Es wird alles eines. Die virtuelle Welt und die Realität fängt an so zu verschwimmen irgendwie. Weil wie kann es anders sein, dass mich vor, das war heuer, glaube ich, hat mich eine personalverantwortliche Dame eines deutschen Konzerns angerufen und während dem Telefonat, ob du es mir glaubst oder nicht, und sie bitte hat angerufen, habe ich die Klospülung gehört.
Das hat auch Paul Pizzera das letzte Mal gesagt, wenn man das Smartphone mit aufs Klo nimmt, dann wird es schon sehr wahnsinnig. Ja.
Und das erlebt man. Ich glaube nicht, dass diese aufs Klo geht und sich denkt, jetzt rufe ich den Herrn Hufnagel an. Ich glaube, dass die das vergessen hat, wo sie gerade ist. Das wird alles eines, oder? Und dann haben wir Menschen, jetzt hätte ich schon fast Patienten gesagt, das sind es natürlich nicht, aber es sind Menschen, die gestresst sind, weil sie auch im Urlaub eigentlich in der Arbeit bleiben. Gefühlt.
Weil sie immer über die digitale Welt eintreten.
So ist es, weil sie über den Neugetrieb trotzdem einmal nachschauen. Oder dann um 17 Uhr im Hotelzimmer wieder, nachdem sie vom Strand in Kaorle wieder zurück sind. Dann schauen sie trotzdem nach. Und dann passiert es leider, was allen passiert. Dann sind Mails dabei, die sind harmlos, aber andere, die belasten einen. Nicht? Und dann habe ich es im Kopf und raus geht es ja nicht mehr. Das ist das Problem unseres Hirns. Einmal konfrontiert, dann ist es da. Dann will das Hirn das bewältigen. Und wenn ich keine Chance habe, es zu bewältigen, weil ich in Kaorle sitze, dann habe ich ein Problem.
Also in Kaorle besser nicht
Finger
online
weg.
Gehen. Finger
Nein.
weg.
Ich muss entscheiden. Ja. Ich gebe oft den Tipp, nicht Entscheidungen treffen zu lernen im Leben. Also was will ich nicht machen? Und das wäre eine schöne Nicht-Entscheidung. Heute nicht, im Urlaub nicht. Wir werden damit eine Emotion los, die viele Menschen kennen, schlechtes Gewissen. Nämlich das schlechte Gewissen, wenn ich auf Urlaub bin, trotzdem nicht zu schauen und das noch viel schlimmere schlechtes Gewissen, dass ich während ich in der Arbeit bin. Und gerade an der Arbeit A daran bin, an einem speziellen Arbeitsauftrag, dass ich nicht gleichzeitig schon an B, C, D, E und F auch dran bin, weil das weiß ich ja emotional, dass das auch meine Aufgaben sind. Das heißt, wir surfen geistig von einem Thema zum nächsten. Und während ich also dann bei einem bin, kriege ich immer schon dieses schlechte Gewissen. Und das Nicht-Ziel zu definieren, also explizit auszuschließen, dass ich den Arbeitsschritt C und den Arbeitsschritt D heute garantiert nicht mache. Oder in der nächsten halben Stunde die E-Mails garantiert nicht abrufe, weil ich den E-Mail-Client ausschalte. Das sind Nicht-Ziele. Die erleichtern meinem Hirn, sich zu fokussieren und die Taschenlampe tatsächlich auf dieses eine zu richten.
Mir hat einmal ein Psychologe gesagt, dass man bei Donald Trump eine Aufmerksamkeitsstörung ablesen kann. Siehst du das auch so?
Unterschrieben.
Wie merkt man das?
Kannst du dich erinnern jetzt an die Bilder mit der Frau Merkel, wo er die Hand nicht gegeben hat? Genau. Schau mal genau, wie er schaut. Es ist nicht nur Ignoranz ihr gegenüber und unhöflich, sondern man sieht genau, der ist ganz woanders. Der ist irgendwo. Also wie kann man in so einer Situation die Aufmerksamkeit verlieren? Ich meine, das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt hier bei dir sitze und abdrifte. Und du mich permanent ermahnen musst, bitte, vor dir steht ein Mikrofon. Also es gibt Situationen, da würde niemand abdriften. Also da muss man schon, ich sage jetzt einmal, nicht nur eine Aufmerksamkeitsschwäche haben, sondern schon eine echte Störung. Es deutet alles darauf hin.
Also das heißt, er kann sich nicht mehr konzentrieren oder was?
Nein,
heißt das?
Also sein Umfeld, ich habe viel darüber gelesen, berichtet ja genau das. Der hört nie zu. Sobald es nicht mehr um ihn selber geht, direkt, sobald er nicht sendet, ist er weg. Also nicht körperlich, geistig.
Neurobiologe Bernd Hufnagel über die Programme in unserem Gehirn. Jetzt im großen Interview der Woche auf Ö3.
Wir haben am Anfang unseres Frühstücks über die Belohnung durch Essen gesprochen und dass man, wenn man zum Beispiel in der Fastenzeit auf etwas verzichten möchte, Süßigkeiten oder Alkohol, dass man sich diese Belohnung, diese Dopaminausschüttung anders holt. Und du hast gemeint, in unserer Arbeitswelt ist es schwierig, weil durch die digitalen Hilfsmittel wird der Erfolg nicht mehr so sichtbar. Also wie kann ich meinen Arbeitserfolg sichtbar machen?
Wenn du irgendwo im Aufgabenassistenten in Outlook irgendetwas ausgraust, weil du es schon erledigt hast, ich meine, dann ist das anders als ein Handwerker, das erlebt, der wirklich einen Tisch produziert. Und unser Hirn will heute sehen, wofür es sich heute angestrengt hat. Und wenn wir es heute nicht sehen, gehe ich frustriert und müde nach Hause.
Und wie kann man das jetzt sichtbar machen? Es gibt ja viele Großraumbüros, wo man nicht mehr den eigenen Schreibtisch hat, wo natürlich am Abend der Laptop in einen Trolley gepackt wird und durch das Büro geführt wird. Also es kann ja nicht allein am Schreibtisch liegen, oder?
Nein, es ist nicht der Tisch an sich, sondern es ist das, was als Bild damit gemeint ist. Das heißt, her- und wegräumen, auch am Desktop ist damit gemeint. Eine Studie, die ganz aktuell auch ist, bringt es dermaßen schön am Punkt. 57% aller deutschen Arbeitnehmer mit Computerarbeitsplatz ertappen sich bei Folgendem. Kurz bevor die nach Hause gehen, wenn sie beginnen, so Computerprogramme also zu schließen, also aufzuräumen, sehen sie unten in der Taskleiste noch ein File geöffnet, das sie an dem Tag begonnen haben zu bearbeiten, aber völlig vergessen haben weiterzuarbeiten, weil sie halt abgelenkt wurden, weil sie in ein Meeting mussten oder was auch immer. Und das ist die Fragmentierung der Arbeitswelt. Das meine ich mit Aufräumen, das heißt aufmachen und zumachen. Das heißt, es muss in deinem Leben eine Spielregel geben, die heißt, wenn ich die eine Arbeit unterbrechen muss, dann muss ich das wegräumen, beseitigen und zumachen, nicht im Hintergrund geöffnet lassen. Nicht am Schreibtisch vielleicht sogar ein paar Dinge, die mit diesem Arbeitsschritt zu tun haben, herumliegen lassen. Sprich, sonst sehen wir diese Ursache-Wirkung nicht. Sonst ist am Ende des Tages alles offen gewesen. Und genau das gilt es zu verhindern. Ich gebe oft das Bild weiter, dass unser Leben einer Kommode entspricht. Einer Kommode mit unglaublich vielen Schubladen. Und jede Schublade entspricht jetzt einer Aufgabe, einem To-Do, einer Zuständigkeit in deinem Leben, was auch immer. Und jetzt gibt es Menschen, die wir kennen, die haben permanent alle Schubladen offen. Immer. Stehen in der Früh auf und reißen alle Schubladen auf und schauen dann geistig, und das macht leider unser Gehirn, permanent in diese Schubladen. Das heißt, wir denken permanent über all die Dinge nach. Im Staccato werden. Und dann gibt es aber andere, die schließen immer die Schublade, die gerade geöffnet ist, wenn sie eine zweite öffnen. Die Spielregel lautet also, es darf nur eine Schublade offen sein. Das sind auch die, die tatsächlich abschließen am Ende des Arbeitstages, wenn sie nach Hause fahren, den Hut der Firma runternehmen und den Privathut aufsetzen und nicht zwei Hüte am Kopf haben.
Aber du hast vorhin gesagt, mit Post-its oder zerknüllten Papieren, also das Haptische gehört schon auch dazu, selbst an einem Computerarbeitsplatz diese Erfolge sichtbar zu machen,
ich einen
erledigten Arbeitstag.
Genau, ich habe das Haptische, man unterschätzt es, wie trivial wir da sind. Unser Gehirn will sehen und spüren. Und spüren ist noch besser als nur das Sehen. Das heißt, wenn ich am Ende des Tages in den Mistkübel schauen kann und dort drinnen sehe einen Haufen von Post-its, die ich abgearbeitet habe, und selbst wenn auf einem nur draufsteht, ich muss den Harald anrufen, dann ist in meinem Hirn mehr Dopamin in Produktion, als wenn ich gar nichts sehe. Das schönste Beispiel in der Literatur kommt aus der Glücksforschung. Da hat man eine Fließbandarbeiterin in Südamerika beobachtet, die mehr Dopamin produziert als alle anderen. Die aber objektiv dasselbe tun. Die hat Schichtdienst bis 17 Uhr, dann läutet die Glocke, dann kommen die Nächsten, das ist ihr Job. Und was sie machen muss in der Schicht ist, Stift in einen Karton zu schlichten und wenn der Karton voll ist, den zuzukleben. Und das macht sie, bis die Glocke läutet. Also eine öde, langweilige Arbeit am Fließband. Die steht genau für all jene Menschen, die unter unwirtlichsten Bedingungen arbeiten und leben, die trotzdem Dopamin produzieren. Und was die macht, ist was sehr Simples. Die sieht ihren Arbeitsalltag sportlich an. Die zählt ihre Stifte, die will ihren Rekord von vor 2 Wochen brechen. Und das Schöne ist, dass selbst wenn sie den Rekord nicht bricht, also wenn sie scheitert, produziert sie mehr Dopamin, als wenn sie sich gar nichts vornimmt, sondern nur in die Arbeit geht und wartet, bis um 17 Uhr die Glocke läutet. Aber man sieht daraus, wie unser Hirn funktioniert. Wir müssen also zeitnah sehen, wofür wir uns anstrengen.
Wir frühstücken hier an einem sehr soliden Holztisch. Du hast mir gesagt, die Platte hat 200 Kilo. Und ist hier in den 4. Stock geschleppt worden. Was ist das für ein besonderes Modell?
Das ist ein 500 Jahre alter Kernschnitt einer Eiche. Ein sehr guter Freund von uns, der diese Tische produziert, der hat uns den angefertigt und hat, glaube ich, fast ein Jahr gesucht, bis er den gefunden hat.
Das heißt Kernschnitt?
Das ist ein Kernschnitt, mitten aus dem Holzkern. Also wenn man den querschneidet, ist er sehr rund und mitten raus, in der Mitte ist das so rausgeschnitten. Und der bleibt auch stabil, sagt er zumindest, der Stefan Knopp.
Du darfst nie umziehen.
Umziehen wird schwierig. Ja? Und meine Tochter, die den erben wird, die wird damit ihre Freude haben, wenn sie ihn einmal mitnehmen darf irgendwohin.
Spannend. Das Wort Multitasking ist bei uns schon gefallen. Wie multitaskingfähig ist unser Gehirn wirklich?
Boah, im höchsten Maße. Das ist jetzt überraschend, oder? Ich kann gehen und sprechen. Also Motorik und Sprache, das können wir gleichzeitig in Echtzeit. Aber das läuft unterbewusst über Gewohnheit. Aber was wir tatsächlich nicht können, und das meinst du garantiert, ist bewusstes Multitasking. Was du also nicht kannst, ist einen Text schreiben und gleichzeitig mit mir was anderes sprechen. Das geht nicht.
Egal ob Mann oder Frau.
Völlig egal, das ist meine Lieblingsfrage. Es gibt keinen Unterschied von der grundsätzlichen Fähigkeit. Das heißt, es passiert bei Männlein wie bei Weiblein ein serielles Tasking. Wir springen von einer Aufgabe zur nächsten, zum Teil im Millisekundenbereich.
Aber da gibt es ja Bestseller, die geschrieben worden sind, warum Frauen schlechter einpacken können und Männer nicht zuhören.
Ja,
Und die besagen ja, dass das weibliche und das männliche Gehirn unterschiedlich sind.
Ja, das stimmt schon auch. Natürlich, jeder Anatome kann ein männliches von einem weiblichen Hirn sofort unterscheiden. Klar gibt es Unterschiede, aber man kann wechselseitig alles trainieren. Eine Frau einparken, weil tatsächlich Frauen in der Orientierung im dreidimensionalen Raum schwächer sind als Männer. Und umgekehrt kann jeder Mensch und jeder Mann jetzt in dem Fall lernen, in mehreren Nebensätzen fehlerfrei zu sprechen.
Und auch Multitasking zu bügeln und dabei.
Und Champions League schauen,
super. Es gibt keine Ausrede mehr fürs Bügeln, ja.
Also jetzt ist es raus. Es ist keine Ausrede, du hast völlig recht.
Trotzdem gibt es ja, und das hast du mir gesagt, eine Studie, die besagt, wenn wir während des Autofahrens telefonieren, dann ist es für das Gehirn so, als hätten wir 0,8 Promille im Blut.
Ja, zumindest diese Studien aus Amerika gibt es, da Menschen künstlich angetrunken, quasi so ans gesetzliche Limit, und dann am Fahrsimulator natürlich getestet und verglichen diese Gruppe, die angetrunkene Gruppe, mit Menschen, die telefonieren, aber nüchtern sind. Nicht? Und dann zeigt sich sehr, sehr schön, dass diese Gruppe, die nüchtern ist, aber telefoniert, mehr Unfälle macht.
Das heißt, trotz Freisprecheinrichtung sollte man nicht telefonieren?
Ja, also die Daten liegen auch schon längst am Tisch, also ob Freisprecheinrichtung oder am Ohr. Aber es ist in Wahrheit ein marginaler Unterschied. Also eigentlich sollte man nicht telefonieren.
Neurobiologe Bernd Hufnagel über hirngerechtes Arbeiten und Lernen, jetzt auf Ö3.
Der Duft von Käse ist heute hier am Frühstückstisch und schleicht sich da in meine Nase. Gut, eine Käseplatte hier auf dem Tisch. Ich nehme jetzt ein Stück Brot.
Ja.
Wir haben so viel über Zucker gesprochen, aber es ist ganz salzig aufgedeckt.
Es gibt auch Zucker. Schau, das ist ein Müsli.
Ah ja, das Gegenprogramm.
Und Cranberries und Erdbeeren und Honig.
Dankeschön. Und ich möchte jetzt noch, jetzt haben wir viel über die Arbeitswelt gesprochen, wir haben natürlich sehr viel über Ernährung und was die Zuckerfalle im Kopf bewirkt, gesprochen. Aber derzeit ist ja auch die Hochzeit für Prüfungen. Die Zentralmatura steht dann Anfang Mai wieder an. Die Osterferien werden bei vielen genützt, um zu lernen. Wie geht denn richtiges Lernen? Was sagst du da eben als Neurobiologe? Gerald Hüther, dein Kollege, meint immer, man muss Lernstoff emotional aufladen. Nur dann funktioniert es.
Genau. Da gibt es nichts zu widersprechen und zu ergänzen. Definitiv so ist es. Und das ist auch letztendlich ein Motiv. Ich brauche ein Grundinteresse. Und dieses Grundinteresse einmal vorher zu wecken, ist Aufgabe der Pädagogen. Das ist in manchen Fächern ungemein schwierig. Aber irgendeines braucht man definitiv. Irgendein Motiv. Weil warum soll ich sonst addieren lernen in der Volksschule, oder? Das ist doch für ein Kind in dem Alter, das das Problem nicht hat, dass es zusammenzählen muss, ein Drama. Das heißt, wir brauchen ein Problem. Sonst beginnt es hier nicht drüber nachzudenken, wie könnte eine Lösung ausschauen, und hört niemandem zu. Und das ist damit gemeint. Genau so ist es. Das heißt, ein Problembewusstsein zu erzeugen, ist die Aufgabe von jedem, der lehrt. Das ist auch meine Aufgabe, das tue ich. Mit meinen Managern, mit meinen Zuhörern bei Vorträgen. Man muss zuerst ein Problembewusstsein erzeugen. Man muss wissen, wovon redet man. Zuerst müssen alle gegenüber sitzen und sich denken, stimmt, da habe ich ein Problem. Erst dann hört man zu, wenn jemand sagt, schau, so wäre eine Alternative, das zu lösen. Einfach nur zu sagen, schau, das ist eine Lösung. Ich meine, da wird sich jedes Hirn fragen, ja, aber ich habe gar kein Problem. Das hat meine Tochter wörtlich gesagt bei der Mathematik, und sie hat völlig recht gehabt. in der Volksschule.
Aber wieso eigentlich? Aber Gerald Hüther meint ja auch, dass es eben diese Freude oder auch das Erlebbare sein muss. Also er sagt dann auch, bevor man das nur erklärt, soll man in den Wald gehen und genau. Diese Dinge machen.
Ja, natürlich. Also das ist natürlich der nächste Schritt. Keine Frage. Um das umzusetzen, das Problembewusstsein einmal zu erzeugen und dann auch die Lösungen zu bieten, ist das Haptische, das Visuelle, das A und O für uns Säugetiere. Unbedingt, ja klar. Also einfach nur das auf irgendeine PowerPoint-Präsentation zu werfen und das einzublenden. Ja, jetzt hole ich auch tief Luft, weil das doch viele Unternehmen bis heute probieren.
Dass man das so macht,
bei Kick-Off-Veranstaltungen, genau. Das gibt es nach wie vor, ja. Dass man sich da die Show anschaut und da hört doch kaum jemand zu. Ich bin so oft dabei und wenn man ins Publikum schaut, jetzt nicht nur, dass die natürlich da wieder irgendwo auf ihren Smartphones hängen, das machen nicht alle, aber doch einige, aber bei vielen merkt man genau, so wirklich zuhören, im Sinne von dem, dass sie berührt werden, und das meinte der Kollege Hüther, dass man berührt wird. Und das Wort passt ja wunderbar, oder emotional und faktisch berührt werden muss. Ja, das passiert halt leider oft nicht. Und dazu beizutragen, das wäre schon ein wichtiger Ansatz.
Aber wie würdest du so eine Präsentation gehirngerechter gestalten, zum Beispiel, dass es die Menschen berührt? Geht es darum, dass man dann, ich weiß nicht, einen Musiker auftreten lässt, weil man die Musik natürlich berührt? Oder was heißt das?
Nein, also das ist auch nett, wenn ein Musiker auftritt. Nein, überhaupt nicht. Aber ich bin ein Verfechter des Storytellings, weil mit Geschichten, wenn man das verpackt in Geschichten und in Beispiele, wo Menschen sofort sich dabei ertappt fühlen, beginnt das Hirn mit der Taschenlampe genau zu dem hinzuleuchten, der diese Geschichte erzählt, weil sie wissen wollen, wie geht sie weiter. Und das merkt man. Ich weiß nicht, wie viele Vorträge jährlich, man merkt das. Man merkt, ob Menschen herleuchten oder nicht.
Das stimmt. Aber du sagst, es geht um gutes Storytelling, dass man eine Geschichte gut erzählen kann.
Mhm. Ja, dazu braucht man weder PowerPoint noch sonst irgendetwas. Was ich mache seit Jahren, ich zeichne immer einen Flipchart
bei einem Vortrag. Und was sieht man auf dem?
Da entwickelt sich meistens das Gehirn, um die Geschichte unserer Entwicklungs-, also unserer Vergangenheit zu erklären oder irgendetwas anderes, irgendein Modell, irgendetwas. Aber ich zeichne es. Es wäre doch überhaupt nicht notwendig. Ich könnte das doch alles vorbereiten. Und ich merke immer wieder, wie irritierend das nach wie vor ist bei Veranstaltern, die mich einladen, die mich im Vorfeld immer fragen, bitte schicken Sie uns bitte die Präsentation. Ganz selbstverständlich, ohne zu fragen, haben Sie eine? Nein, schicken Sie sie uns. Und wenn ich dann sage, sowas verwende ich nicht, große Irritation, ja, weil dieses Analoge, dieses Begreifbare finde ich wichtiger ist. Warum? Weil wenn eine Präsentation hinter mir flackert und dann, wie bei vielen auch nach wie vor, in 12.0 Schrift irgendwelche Informationen stehen, dann will das Hirn des Beobachters sowohl dem einen folgen, der vorne spricht, als auch das lesen, und das geht nicht. Das heißt, dann springt das Hirn permanent von einem zum nächsten. Und was ist der Effekt? Weder das eine noch das andere kriegt man wirklich mit, und so kann man keine Menschen berühren.
Der Frühstück bei mir, Fragebogen. Ich bin
ungeduldig.
Glück ist für mich
körperliche Freiheit. Am Fahrrad sitzen, auf einen Berg gehen, rauffahren, runterschauen. Die Luft spüren, meinen Körper spüren. Jetzt will ich meiner Familie nicht zu nahe treten, aber es ist das Glück meines Lebens.
Wenn ich nochmal 16 sein könnte, dann
ich würde mehr reisen. Ich habe ein paar Dinge in meinem Leben nicht getan, die ich bereue. Ich habe Auslandsaufenthalte dann als Wissenschaftler nicht angenommen. Ich war zu feig. Ich bin anders aufgewachsen.
Aufgewachsen in Kärnten?
In Kärnten, in Villach.
In Villach? In welchen Verhältnissen? Was haben deine Eltern gemacht?
Ach, gute Verhältnisse. Meine Mutter war in einer Firma, dort so die Prokuratur gehabt. Mein Vater kenne ich quasi nicht. Und ich kann jetzt nicht behaupten, es war eine glückliche Kindheit, das wäre übertrieben. Weil die Empathie meiner Mutter leider nicht vorhanden war, hatte ein großes Glück, eine Großmutter zu haben, die mir genau das gegeben hat. Die Liebe und die Zuneigung.
Meine Mutter hat immer gesagt,
ich habe leider da keine angenehme Beziehung zu ihr, aber ich habe keinen Kontakt mit ihr.
Aber musst du dich ja sehr alleingelassen gefühlt haben, weil du sagst, mit deinem Vater hattest du weder einen Kontakt,
aber
mit deiner Mutter
auch umgestellt. Deswegen konnte ich sowas wie Empathie durchaus entwickeln, weil meine Oma mich geliebt hat.
Also man lernt da schon Empathie durch die Bezugsperson.
Eine Bezugsperson reicht, das zeigen viele Untersuchungen. Unser Hirn braucht eine Bezugsperson, egal wie die heißt und welche Rolle die spielt.
Ich schalte mein Handy aus, wenn
wenn ich nicht erreichbar sein will, und das ist jeden Tag.
Wie viele Stunden genau?
Ich bin maximal 2 bis 3 Stunden on. Ich bin da wirklich diszipliniert.
Älter werden bedeutet?
Wie trainiere ich das Gehirn, um gut älter zu werden?
Ja, fordern. Immer neugierig bleiben. Übrigens, wenn ich neugierig bleibe, vergeht die Zeit weniger schnell. Weil unser Hirn die Menge an neuen Sinneseindrücken als Zeitwahrnehmung kodiert. Das heißt, wenn ich mich immer für Neues interessiere, vergeht die Zeit nicht so schnell. Wenn ich jeden Tag dasselbe tue, jeden Tag dasselbe ablaufe, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Dann weiß ich nicht einmal mehr, wann Montag und Freitag ist.
Ich habe Angst vor...
Vor dem Sterben.
Und gibt es für dich ein Leben nach dem Tod?
Leider nein, nein, nein. Ich habe nicht das Privileg, das glauben zu dürfen.
Das empfindest du als Privileg?
Ja, das ist ein Riesenprivileg. Es muss einen Grund geben, warum die von mir bewunderten Wissenschaftler, Karl Popper beispielsweise, im hohen Alter gläubig geworden sind. Und ja, momentan habe ich das Privileg nicht, wer weiß.
Geweint hatte ich zuletzt als...
Also Tränen in den Augen hatte ich diese Woche, weil meine Tochter ist auf Skiurlaub und ich habe mich so gefreut, dass sie dort geblieben ist. Das war für sie nicht selbstverständlich, weil sie Angst vorm Alleine schlafen hat. Und sie war tapfer.
Mit 13 hat sie noch immer Angst vorm Alleine schlafen?
Ja. Sie träumt schrecklich, hat aber eine unglaubliche Begabung, diese Dinge aufzuschreiben und das tut sie jetzt.
Treue ist für mich...
Alles. Ich bin ein treuer Mensch.
Ja?
Ja.
Das du sagst in 28 Jahren
nicht Beziehung. Einen Gedanke. Ich bin nicht so.
Aber du hast nie das Gefühl gehabt, etwas versäumt zu haben?
Nein, ich flirte nicht. Ich wüsste nicht einmal, wie das geht. Ich tue das nicht. Ich fühle mich sogar eher gestresst, wenn es da irgendwie komisch wird. Ja? Dann gehe ich.
Mein Erfolgsrezept lautet...
Die Energie dorthin zu geben, wo die eigene Begeisterung ist und nicht darauf zu achten, was irgendein Berater sagt, was vernünftig wäre, jetzt, damit man viel Geld verdient. Das ist mir ehrlich gesagt bis heute egal.
Meine letzten Worte sollen sein...
Und aus.
Aus dem Frühstück bei mir, Gästebuch.
Also wenn ich es jetzt ganz spontan mache, so nebst, finde ich, dass die Tiefe und die Breite, mit der wir jetzt da diskutiert haben, mich schon beeindruckt habe, weil ich damit jetzt auch gar nicht gerechnet habe. Das begeistert mich deswegen selbst, weil du daran so interessiert bist. Und dein eigenes großes Interesse, was ich da spüre, das bewundere ich. Weil mit wie vielen Menschen du da permanent redest, die aus dieser und jener Ecke kommen. Ich meine, das ist jetzt nicht gespielt, habe ich den Eindruck gehabt. Und das persönliche Interesse, und das passt ja so gut zu dem, was wir diskutiert haben, dass bei dir automatisch jetzt was gelernt wird. Für dich nämlich selbst, egal, ich weiß ja nicht, was du mitnimmst, aber ich habe so den Eindruck, dass du genau zugehört hast. Und das berührt dann mich, ne? Und das motiviert ja mich auch, da das selber noch einmal besser zu reflektieren, was ich da erzähle. Und das wäre für mich wunderbar, wenn du etwas von dem, was wir da getan haben, vielleicht auch persönlich mitnehmen kannst und das veränderst. Und wenn das auch vielleicht die Zuhörer tun, dann wäre der Kreis überhaupt geschlossen.